Auch bei der Pflege stehen uns hier viele OTC-Präparate zur Verfügung. Ich selber empfehle am liebsten die Wirkstoffe Vitamin A oder Dextranchinol. Vitamin A ist für die Neubildung von Schleimhautzellen sehr von Bedeutung. Dextranchinol versorgt die Nasenschleimhaut mit Feuchtigkeit, um dadurch einen schnelleren Heilungsprozess zu erzielen.
Heute ist wieder Mittwoch und damit Podcast-Zeit bei Das PTA-Magazin. Hallo und herzlich willkommen zum PTA-Funk, dem Podcast für PTA und alle, die uns zuhören möchten. Mein Name ist Julia Pflegel und ich bin die Chefredakteurin des Magazins. Es ist Herbst und die Nasen sind zu. Das nervt total. Abhilfe verschaffen verschiedene Nasalia aus der Apotheke. Aber welcher Wirkstoff ist wann sinnvoll? Mein Kollege und Online-Redakteur Christoph Niekamp hat bei PTA Wanda Scharf aus Neubrandenburg nachgefragt. Die 26-Jährige arbeitet seit 6 Jahren in der Vier-Tore-Apotheke am Kaufland. Jetzt im Herbst verkauft sie Nasensprays am laufenden Band. Aber Vorsicht, zu langer Gebrauch von abschwellenden Nasensprays kann zur Rhinitis medicamentosa führen. Was das genau ist, erklärt Wanda im Interview. Viel Spaß beim Zuhören, liken und abonnieren nicht vergessen und auch ab und zu in die Printausgabe von Das PTA-Magazin schauen.
Es ist wieder Schnupfenzeit und heute spreche ich mit der PTA Wanda Scharf aus der Vier-Tore-Apotheke am Kaufland. Guten Tag, Frau Scharf.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass Sie sich Zeit nehmen. Das Thema ist ja heute Nasalia, also alles für die Nase, die ja zu sein kann in der Schnupfenzeit. Was empfehlen Sie denn Ihrer Kundschaft zum Abschwellen der Nasenschleimhaut?
Als erstes gehe ich leitliniengerecht vor und hinterfrage die Eigendiagnose. Für wen soll es sein? Wie lange halten schon die Symptome an? Oder ob noch weitere Beschwerden vorliegen? Wurden schon Arzneimittel gegen die Beschwerden angewendet? Oder nimmt der Patient Medikamente ein gegen bestimmte Vorerkrankungen oder bestehen bei ihm auch Allergien? Diese Fragen sollten vorab geklärt werden. Ab hier merkt man schon, wie umfangreich dieses Thema überhaupt sein kann. Sollte sich im Gespräch des Kunden herausstellen, dass es sich um einen jahreszeittypischen Erkältungsschnupfen handelt, die Person keine Medikamente einnimmt und keine Vorerkrankungen vorliegen, sollte nichts gegen einen spezifischen Wirkstoff der Nasalia sprechen. Dazu gehören Sedometazolin, Oxymetazolin und Ramazolin. Diese gehören zu der Wirkstoffgruppe der Alpha-Sympathomimetika. Die schnupfenlindernde Wirkung beruht vor allen Dingen auf einem Mechanismus, bei dem die Gefäße der Nasenschleimhaut stark verengt werden, sodass diese abschwillt und das Sekret entweichen kann. Und der Patient wieder mehr Luft durch die Nase bekommt.
Jetzt haben Sie ja die drei Klassiker genannt. Es gibt ja auch meersalzhaltige Nasalia. Zum Beispiel eventuell kombiniert mit Dextranchinol. Gibt es denn da irgendwas zu beachten oder was sagen Sie da immer dazu?
Auch da sollte man vor allen Dingen beachten, dass diese Wirkstoffe auf einen osmotischen Effekt heraus fungieren. Ich empfehle sie auch sehr gerne, auch hauptsächlich als pflegende Wirkstoffe, aber nicht nur. Auch nachher in der Therapie, wenn es auch um die Entwöhnung geht, empfehle ich es auch nochmal gerne.
Also hilft auf jeden Fall auch zusätzlich. Jetzt haben Sie schon gesagt, Schnupfenzeit, so saisonal. Ist es aus Ihrer Sicht denn auch jetzt schon wichtig, beim Schnupfen an eine allergische Rhinitis zu denken? Oder ist es egal? Ist das ein reines Frühjahrsthema?
Leider ist auch noch im Oktober mit Pollen zu rechnen, was gerade auch für die Betroffenen sehr unangenehm sein könnte. Unter anderem gehören Brennnessel, Beifuß, Gräser, Traubenkraut und Spitzwegerich dazu. Erst im November könnte es etwas ruhiger werden in der Luft.
Ja, und das betrifft nur die Pollenallergiker. So allergische Rhinitis kann ja auch durch Hausstaubmilben kommen. Also ganz schwieriges Problem.
Ganz ja. Schwierig. Okay.
Welche OTC-Wirkstoffe werden denn bei so einer allergischen Rhinitis eingesetzt? Und was muss der Kunde zu den einzelnen Wirkstoffen wissen? Also was sagen Sie der Kundin, dem Kunden ganz kurz, damit es klar ist, wie das wirkt?
Zu den OTC-Nasensprays mit antiallergischen Wirkstoffen zählen Azelastin, Levocarbazin, Chromoglycinsäure und cortisonhaltige Nasensprays.
Dann schauen wir uns doch mal diese Glukokortikoide genauer an. Also was muss die Kundschaft denn wissen bei den OTC-Wirkstoffen Beclometason, Fluticason und Mometason?
Beclometason ist ein synthetisches Glukokortikoid mit entzündungshemmenden und gefäßverengenden Eigenschaften. Er hat auch positive Eigenschaften gegenüber geröteten, sehenden und juckenden Augen. Der Wirkeinfluss setzt innerhalb von 12 Stunden ein. Er wird zweimal täglich angewendet. Die volle Wirkung entfaltet er allerdings erst nach 2 bis 3 Behandlungstagen. Als OTC sind diese ab 18 Jahre zugelassen.
Was ist zu wissen bei der Chromoglycinsäure?
Es ist ein Mastzellstabilisator, der die Freisetzung von Histamin und anderen Entzündungsmediatoren aus der Mastzelle vermutlich durch Behebung des Kalzium-Einstroms in den Mastzellen verhindert. Allerdings wirkt Chromoglycinsäure nicht im Akutfall. Dieser dient zur Vorbeugung von Allergiesymptomen. Bei manchen Patienten kann es also am Anfang der Behandlung sinnvoll sein, eine zusätzliche Gabe von einem abschwellenden Nasenspray zu empfehlen oder die zusätzliche Einnahme eines Antihistaminikums. Der Wirkeinschritt ist in der Regel erst in einer Woche vollständig, bei einer Applikation von 4-mal täglich ein Sprühstoß in jedes Nasenloch. Daher ist es eher für Patienten geeignet, die ganzjährigen allergischen Stupfen aufweisen. Der Wirkstoff hat eine Zulassung ab 2 Jahren. Den Wirkstoff finde ich an sich aber sehr gut, muss ich sagen, weil er mitunter ein sehr nebenwirkungsarmes Spektrum hat, auch in Bezug auf die Verkehrswichtigkeit. Der Wirkstoff Azelastin mindert die Bindung von Histamin an den zugehörigen H1-Rezeptoren. Es gehört zu dem Antihistaminikum der 2. Generation. Dadurch wird die allergiefördernde Wirkung des Botenstoffs abgeschwächt. Der Wirkeinschritt erfolgt innerhalb von 15 Minuten und hält für etwa 24 Stunden an. Er wird 2-mal täglich appliziert und der Wirkstoff ist zugelassen ab 6 Jahre. Der Wirkstoff wirkt allerdings ein wenig sedierend, könnte also zu einer Beeinträchtigung kommen, was das Fahrvermögen angeht oder das Bedienen von Maschinen.
Ja.
Dann habe ich den Wirkstoff Levocarbazin. Der Wirkstoff besetzt als H1-Antihistaminikum H1-Rezeptoren und wirkt somit analgetisch. Es ist ein Antihistaminikum der 2. Generation. Der Wirkeinschritt setzt innerhalb von 10 bis 15 Minuten ein und hält 24 Stunden vor, wenn 2-mal täglich 2 Sprühstöße appliziert werden. Der Wirkstoff hat eine Zulassung ab 1 Jahr nasal. Die Fahrtüchtigkeit kann leider auch wie bei Azelastin beeinträchtigt werden.
Also wenn es schnell gehen muss, Azelastin oder Levocarbazin.
Genau.
Das kann man sich so merken. Und jetzt sind ja manche so ein bisschen ungeübt. Wie werden Nasensprays denn richtig angewendet? Wie erklären Sie das der Kundschaft?
Ein sehr guter Hinweis könnte nochmal sein. Viele Patienten sagen zu mir, ja, so schwer ist es nicht. Damit das Nasenspray sehr gut wirken kann, empfehle ich immer, vorher die Nase zu putzen, anschließend die Hände bitte waschen, das Nasenspray gut schütteln und die Schutzkappe entfernen. Dies gilt auch, wenn ein Nasenspray länger nicht benutzt wurde. Vorher sollte ein Sprühstoß in die Luft appliziert werden, um die Funktionsfähigkeit zu testen. Vor der Anwendung des Nasensprays den Kopf bitte nach vorne und leicht seitlich neigen. Am besten für die Dosierung macht sich das über Kreuz sprühen.
Also wichtig ist das über Kreuz sprühen gegen die Nasenscheidewand. Wie funktioniert das genau, Frau Scharf?
mit der rechten Hand sollte das Nasenspray gehalten werden und am besten in das linke Nasenloch appliziert werden. Dasselbe macht man dann nochmal im Wechsel.
Gibt es denn einen Unterschied zwischen Präparaten gegen ganz banalen Schnupfen und Präparate bei allergischer Rhinitis?
Man muss dazu sagen, dass bei banalen Schnupfenpräparaten würden bei allergisch bedingten Schnupfen würden sie leider nicht helfen. Denn diese lassen sich zwar bei einer Erkältung, lassen sie zwar die Schleimhäute abstellen, bei allergisch bedingten Schnupfen wirken sie aber nicht. Sie könnten außerdem die Schleimhäute austrocknen und zu einer Gewöhnung führen, zu einer sogenannten Rhinitis medicamentosa, auch als Arzneimittelrhinitis oder Rebound-Verstopfung bekannt. Dies ist eine sehr schwere Verstopfung der Nase, die durch eine Überbeanspruchung von abschwellenden Nasensprays und Tropfen verursacht wird.
Jetzt haben Sie schon ein bisschen auch die Abhängigkeit angesprochen. Was für Tipps geben Sie den Betroffenen, etwas dagegen zu tun?
Wir haben schon einige Patienten bei uns gehabt oder haben sie auch immer noch, die entweder ein regelmäßiges Kaufverhalten an den Tag legen oder wo auf Frage hin der Patient 5 Packungen erwerben möchte, dass diese für ihn alleine sind und nicht für die Familie. Ich sag mal so, wir erläutern immer in den Gesprächen und weisen nochmal auf die Risiken und Nebenwirkungen vor allen Dingen hin. Dass der regelmäßige Konsum nicht besonders gut oder sogar sehr schädlich für die Patienten ist. Meistens erfolgt dann auch eine Einsichtigkeit, muss ich dazu sagen, weil die Patienten ein gewisses Verständnis dafür entwickeln, was auch eine gesunde Nasenschleimhaut ausmacht und wie wichtig sie vor allen Dingen ist, gerade auch zum Vorbeugen von Infektionserregern. Und nachdem diese Einsicht erfolgt ist, finden wir immer gemeinsam einen Weg.
Und wie könnte dieser Weg aussehen? Also wenn jetzt schon jemand bemerkt, oh Gott, ich bin ja wirklich abhängig.
Ein Beispiel könnte das Verwenden sein von Cortison-Nasenspray, aber eventuell auch das Runterdosieren wäre eine Lösung als Therapieansatz. Eventuell das 0,1-Nasenspray runterdosieren, dass dieses nur noch alle 2 Tage angewendet wird. Oder man verknüpft ein Nasenspray mit 0,0% Wirkstoffgehalt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, ein Nasenspray zu verwenden, was Meerwasser und Eukalyptus enthält. Oder auch sogenannte Nasenstifte. Meerwassernasenspray finde ich sehr gut. Diese ruhen, wie gesagt, auf dem osmotischen Effekt. Er erschafft eine Druckdifferenz zwischen Lösung und Schleimhaut. Daraufhin erfolgt eine abschwellende Eigenschaft.
Also so kann man Schritt für Schritt gegen die Abhängigkeit angehen.
Genau.
Ja. Jetzt gibt es ja Nasensprays mit und manche ohne Konservierungsmittel. Wann empfehlen Sie denn was?
Viele Nasensprays enthalten leider als Konservierungsstoff das sogenannte Benzalkoniumchlorid. Leider hat dieses ein deutliches allergenes als auch zytotoxisches Potenzial. Kommt die Nasenschleimhaut in Kontakt mit Benzylalkoniumchlorid, wird die Schlagfrequenz der Flimmerhärchen deutlich reduziert und teilweise kommen sie ganz zum Stillstand. Die Nase wird somit in ihrer Selbstreinigungsfunktion massiv eingeschränkt und die Schleimhaut kann langfristig geschädigt werden. Durch die fehlende Selbstreinigungsfunktion ist die trockene Nasenschleimhaut auch anfälliger für andere Erreger. Es gibt aber natürlich auch Alternativen. Es gibt schon spezielle Sprühsysteme, bei denen Erreger nicht in das Medikament eingringen können. Ein eingebautes Ventil im Nasenspray verhindert, dass kontaminierte Flüssigkeit oder Luft in die Flasche einströmt. Um sicher zu gehen, sollten Sie jedoch immer das Mindesthaltbarkeitsdatum beachten und das Nasenspray nach Ablauf der Haltbarkeit entsorgen.
Egal ob Schnupfen oder allergische Rhinitis, trockene Nasenschleimhaut, durch die Heizungsluft jetzt im Winter. Haben Sie denn ganz kurz ein paar Pflegetipps für eine gereizte Nasenschleimhaut?
Ja, auch bei der Pflege stehen uns hier viele OTC-Präparate zur Verfügung. Ich selber empfehle am liebsten die Wirkstoffe Vitamin A oder Dexpanthenol. Vitamin A ist für die Neubildung von Schleimhautzellen sehr von Bedeutung. 6.0 versorgt die Nasenschleimhaut mit Feuchtigkeit, um dadurch einen schnelleren Heilungsprozess zu erzielen. Auf dem gleichen Prinzip beruhen aber auch Nasenöle.
Das sind schon mal wichtige Tipps, um gut und mit freier Nase durch den Winter zu kommen. Jetzt gibt es ja auch sowas wie eine Nasendusche. Wann ist denn eine Nasendusche sinnvoll? Und wie erklären Sie das der Kundschaft im HV?
Das Spülen hat eine abschwellende, ausspülende und eine schleimlösende Wirkung. Sie ist sehr sinnvoll, um Infektionen vorzubeugen oder um eine Belastung von Pollen oder Allergen zu lindern. Sie macht sich aber auch sehr gut bei Nasennebenhöhlenentzündung. Die Anwendung der Nasendusche sollte vor allen Dingen bitte mit lauwarmem Wasser erfolgen. Das Nasenansatzstück sollte in das Nasenloch angesetzt werden. Die Flüssigkeit fließt in das Nasenloch hinein und aus dem anderen wieder heraus. Sie können aber auch aus dem Mund fließen. Ein gleichmäßiger Fluss ist von Vorteil. Sollte sich nicht gleich etwas lösen, kann man sanft die Wände der Nasendusche drücken. Die Prozedur sollte am besten über ein Waschbecken erfolgen.
Das ist am besten und dass es so ganz langsam fließt.
Genau.
Ja. Dann sind wir ja schon fast am Ende, Frau Scharf. Wir fragen immer unsere Interviewpartnerinnen, was war denn Ihr Aufreger der letzten Woche? Also worüber haben Sie sich so richtig aufgeregt?
Darüber musste ich wirklich lange nachdenken, weil es gibt eigentlich wenig Situationen, aber vor allen Dingen, was ich jetzt bemerke, auch während der Erkältungszeit, ist, dass ich manchmal dieses rücksichtsvolle Miteinander auch vermische. Wir merken das vor allen Dingen auch in der Kundschaft untereinander manchmal, als auch der Kundschaft gegenüber den Kollegen. Und ich würde das einfach sehr begrüßen, wenn man da miteinander etwas rücksichtsvoller umgehen würde.
Das wünschen wir uns, glaube ich, alle. Und ich bedanke mich für das Gespräch, für die tollen Infos. Behalten Sie eine freie Nase, Frau Scharf, und auf Wiederhören.
Auf Wiederhören. Vielen Dank.
Das war unsere aktuelle Episode vom PTA-Funk, dem Podcast von Das PTA-Magazin. Danke, dass Sie zugehört haben. Wir freuen uns über Downloads, Likes und Kommentare. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.